Restnutzungsdauer. Und was ja vor allem tricky wird, ist ja, wenn du gemischt genutzte Objekte oder ganz gewerblich genutzte, also reine Bürogebäude zum Beispiel hast. Weil da kannst du ja über die Modernisierungstabelle nicht so ohne weiteres gehen, weil du ja in der Immowert-V stehen hast, dass die Modernisierungspunkte für Wohngebäude gelten. Ne? Hm. Dementsprechend gelten sie halt nicht für Nichtwohngebäude. Und man kann das entsprechend dann verargumentieren und auch erläutern, wie man dann von der regulären Restnutzungsdauer abweicht zum Beispiel.
Ja.
Und der einfachste Weg ist zum Beispiel, du hast ein Gebäude aus 1970, was nicht wesentlich modernisiert wurde. Dann ist der Nachweis ja relativ einfach, ohne dass du die Restnutzungsdauer modifizieren musst über irgendwelche Modernisierungspunkte.
Einen wunderschönen guten Morgen, Happy New Year. Oh Gott, es geht schon richtig gut los. Happy New Year und herzlich willkommen im Jahr 2026 von mir, Anne Brackhoff.
Und Patrick Bayer. Konfetti.
Juhu, es wird nichts anders. Nein, also wir hoffen, ihr hattet
außer die Leberwerte, hoffentlich wieder.
Tatsächlich, wobei kommt jetzt nicht der Dry January und der Veganuary?
Nein,
okay, gut, alles klar. Wir hoffen, ihr hattet wunderschöne Feiertage mit eurer Familie, mit euren Liebsten oder halt auch nicht, weil das muss ich ja auch nicht immer in Verbindung bringen und seid absolut motiviert, jetzt hier wieder ins neue Jahr gestartet und wir freuen uns, ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt für unsere neue Staffel, die Staffel 3 tatsächlich, die mit dem Jahr 2026 beginnt. Mal schauen,
Konfetti,
wie lange...
Konfetti. Ich bin heute für die Stimmung zuständig, merkst du?
Ja, hast du ganz großartig gemacht. Mhm. Nein, mal schauen, wie lange die tatsächlich andauert. Vielleicht konzentrieren wir uns auf so Jahresintervalle oder so pro Staffel. Aber vielleicht nochmal kurzer Reminder, damit ihr nicht nächste Woche traurig in Spotify reinschaut. Wir pegeln uns ja jetzt auf einen neuen Veröffentlichungsrhythmus ein. Das bedeutet, ihr bekommt uns wie gewohnt auf die Uhren oder auf eure, weiß ich nicht, Infotainment im Auto.
Auf die Hörgeräte.
Ja, zum Beispiel, man weiß es nicht, aber halt nur nach alle zwei Wochen, weil wir gewohnt weiter tolle Themen präsentieren können und gestehen müssen, die Immobilienbewertung ist vielfältig, aber manche Dinge brauchen auch ihre Zeit. Wir haben, wie gesagt, viel vor dieses Jahr, wir wollen euch einen kleinen Ausblick in das kommende oder jetzige Jahr geben tatsächlich und dann steigen wir heute mit einem heißen Thema ein, und zwar das Thema Restnutzungsdauergutachten. Ja, was ganz Neues, hat noch niemand was drüber erzählt. Nein, tatsächlich, wenn wir uns jetzt an letztes Jahr erinnern, gab es ja dort einiges an Wuling in Vorbereitung eines Gesetzesentwurfs, also eine Änderung eines Gesetzes, die so tatsächlich nicht realisiert wurde. Was bedeutet, dass wir alle weiterhin, also fast alle, an diesen Gutachten arbeiten dürfen, aber Patrick hat dahingehend, ja, magst du es vielleicht selber kurz erklären, bevor ich es jetzt hier falsch interpretiere?
Ich habe eine Frage an dich. Sollen wir das Mainstream-tauglich erklären heute oder sollen wir einfach mal das so ein bisschen schonungslos offenlegen, was da passiert ist? Gut, wir legen das schonungslos offen. Nein, also... Halt.
Oh Gott, es gibt hier eine Struktur. Magst du
jetzt uns? Frag mich nicht mal nach meinem Highlight der Woche, das kannst du jetzt mal erzählen.
Nein, tatsächlich nicht. Ich möchte dich dein Highlight des Jahres erfragen.
Mein Highlight des Jahres?
Jahresrecap. Mach mal ein Jahresrecap mit uns.
Ach du Scheiße. Mein Highlight des Jahres. Meine Alpenüberquerung.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Ja, tatsächlich.
Und deins?
Ich weiß es nicht.
Siehste?
Es ist
warum,
irgendwie so,
warum überlegst du dir auch spontan so bescheuerte Fragen?
Nein, das ist überhaupt gar nicht spontan. Das ist ja eine gewisse Struktur, die haben wir uns zu halten. Und du bist von uns beiden der eindeutig reflektierte und strukturiertere Mensch. Und deswegen, ich bin ja gefühlt aus dem August in den Dezember gefallen. Deswegen, weiß ich nicht, war ein gutes Jahr. Wir
Dein
leben
Jahres
noch.
Highlight war also, dass du das Jahr ohne schwerwiegende körperliche Schäden überstanden hast.
Ja, denke ich, wir sind alle gesund. Wir haben genug zu essen. Das Wetter spielt ab und zu auch mal mit. Ich würde sagen, das sind gute Voraussetzungen fürs nächste Jahr. So, nachdem wir das geklärt haben, Möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten würde ich dich in die Schonungslosigkeit entlassen.
Ja, und der Gesetzesentwurf zur Änderung der Einkommensteuerdurchführungsverordnung ist vom Tisch. Ist doch auch toll.
War auch ein Highlight tatsächlich. Ja. Aber ich darf ja auch auf der einen Seite mitspielen, die bangen musste. Du bist ja auf der Seite, die, na doch, ihr habt auch eigentlich gebangt, weil tatsächlich wäre ja dann die Gesamtmasse auf die öffentlich bestellten und Vereidigten gefallen. Dem ist
ja
nicht so.
Dem ist nicht so. Ach, ich wollte vielleicht noch eine Sache mal klarstellen, weil mich das so ein bisschen nervt. Also du musst übrigens sagen, wenn du glaubst, dass ich zu sehr alter weißer Mann werde, der nur noch rumstänkert, dann musst du das mal sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, aber mich nervt das manchmal. Das wird jetzt immer so hingestellt, auch wenn man dann vom IVD irgendwie das Video da gesehen hat, dass es die vereinte Kraft aller Beteiligten war, dass das jetzt vom Tisch ist. Muss man ehrlicherweise sagen, dass das einfach nicht die ganze Wahrheit ist, weil man ja im BMF zu der Erkenntnis gekommen war, dass man diesen Weg im Hinblick auf die Änderung der Einkommensteuerdurchführungsverordnung so gar nicht rechtlich gehen kann. Ne? So, und dementsprechend, das war ja schon ein Umweg, es gab ja schon mal einen Vorstoß im Einkommensteuergesetz, also da was zu ändern, dann sollte es jetzt die Einkommensteuerdurchführungsverordnung werden, weil da man meinte, dass dieser Gesetzesänderungsweg ein bisschen einfacher ist, und das hat man dann aber irgendwie im Rahmen dieses ganzen Verfahrens festgestellt, dass es doch nicht so einfach ist. Also, ich bleibe immer noch bei meiner Kritik, dass man sich da ein bisschen wenig dahingehend ins Zeug gelegt hat, mal darauf hinzuweisen, dass es durchaus zertifizierte Sachverständige gibt, die mit den öffentlich Bestellten zu vergleichen sind. Ja, sondern man hat ja immer nur dieses Thema der Berufsfreiheit und dem ganzen EU-Krams da irgendwie rausgekramt, und das war schon mal früher abgefrühstückt. Also das vielleicht nur mal vorweggeschickt, so ein Hexenwerk, und ist es jetzt nicht, dass irgendeine Zertifizierungsstelle in diesem Land stolz darauf sein sollte, was sie geleistet hat. So, das ist jetzt meine Meinung. Jetzt gucke ich mal, wie viele Posts da jetzt schon wieder unter unserem, wie viele Kommentare unter unserem Post stehen. Aber da das ja offensichtlich weitergeht, dieses Thema, können wir uns damit ja jetzt auch mal wieder beschäftigen. So. Und ich habe ja immer den großen Vorteil, dass mich ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen um meine Meinung bitten. Dann kriege ich ein bisschen ein Bild mit, was so landläufig an Nutzungsdauergutachten geschrieben wird und was die Finanzbehörden dazu sagen. So. Und erstmal muss ich sagen, ich bin schon sehr glücklich, weil diese Diskussion, finde ich, etwas bewirkt hat. Aber ich glaube, dass der Prozess schon angestoßen war, nämlich dass die Gutachten insgesamt ein bisschen, sagen wir, durchdachter werden, und dass man doch festgestellt hat, dass das kein Ramschprodukt ist, was unsere Dienstleistung irgendwie fast ja schon prostituierlich verkauft, sondern dass das ja durchaus eine Sachverständigendienstleistung ist. So. Ja, du lachst, aber ganz ehrlich, wenn man sowas für irgendwie ein paar hundert Euro anbietet, das ist Prostitution. Das ist einfach so.
Ich finde die Wortwahl gewagt, aber ich verstehe, was du meinst.
Naja, du verkaufst deine Seele für die minderen Gelüste anderer, nämlich zu.
Naja, das nämlich war das. Dieser Steuerersparnis.
Ja.
Ein Grundbedürfnis jeden Menschen.
Ja, ist doch so, oder? Kennst du irgendjemanden, der sagt, ich zahle gerne zu viel Steuern? Nein.
Nein, aber ich glaube, wo war denn das eingangs beschrieben? Das ist ein menschliches, also das Finanzbehörden unserem Bedürfnis des Steuerzahlens nachkommen, glaube ich. Das steht irgendwo. Ich suche das mal raus. Nein, wir sind abgeschwiffen. Du hast vollkommen recht. Man sollte das differenzierter betrachten.
Genau. Und ich wollte damit jetzt mal einen Punkt aufgreifen. Wie du ja weißt, liebe Anne, verkaufen wir unsere Nutzungsdauergutachten ab 2000 Euro netto aufwärts. Und das auch mit, ich sag mal, vernünftigem, messbarem Erfolg. Und zwar mit einer Argumentation, die ich hier einfach vielleicht auch heute mal ein bisschen zur Diskussion stellen werde. Angestoßen, muss man ehrlicherweise sagen, ist das durch die Finanzbehörden in Hamburg und Schleswig-Holstein, die also ich bilde mir das ein, die haben irgendwie morgens in einer Kaffeerunde beim Meeting gesessen und haben sich überlegt, so, was machen wir denn jetzt mit diesem, mit dieser Flut von Nutzungssaugutachten? Und haben sich überlegt, haben sich dann die BfH-Urteile angeguckt, die BMF-Rundschreiben angeguckt und haben dann überlegt, was machen wir denn jetzt damit? Und dann ist irgendjemand, so wie Vicky, weißt du, so, ich hab's. Auf die Idee gekommen, kann man denn eigentlich, wenn jemand jetzt in 2025 eine Immobilie angeschafft hat und jetzt ein Gutachten will oder auch 24, wie auch immer, kann man dann eigentlich mit dieser verkürzten Nutzungsdauer auch den Kaufpreis erzielen?
Mhm.
So, und da es sich ja meistens um Ertragswertobjekte handelt, ist das Spiel ja relativ einfach, weil ich kapitalisiere ja den reinen Ertragsanteil der baulichen Anlagen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Und wenn das nur 10 Jahre alt sind, dann ist mein Vervielfältiger halt nicht so hoch, der Barwertfaktor nicht so hoch und dann habe ich eventuell ein Problem. Und dann stellt meiner Meinung nach die Finanzverwaltung zu Recht die Frage, wie kann das denn sein? So. Und wir haben unsere Gutachten, unsere Nutzungsdauergutachten auch wirklich Gutachten werden lassen und haben gesagt, okay, wir weisen immer in diesen Gutachten auch nach, dass man mit der ermittelten Restnutzungsdauer auch den Verkehrswert erzielen kann, ne? Nämlich über eine Ertragswertberechnung dann an der Stelle, ja. Mhm. So. Und das bedeutet, wir leiten nicht nur die Restnutzungsdauer rechtlich, wirtschaftlich und technisch ab, ja, sondern wir stellen sie auch in ein Verhältnis zum gezahlten Kaufpreis. Und das kann manchmal ein bisschen speziell sein, weil man ja zum Beispiel erstmal hingehen muss und man muss jetzt erstmal die BOGs zum Beispiel vom Kaufpreis zurückrechnen, ja, weil Kaufpreise ja nicht in allen Fällen Vergleichspreise sind, sondern da muss man dann ja erstmal die BOGs irgendwie sich angucken. Gott sei Dank ist das bei den, ich will sag mal, professionellen Grundstückskäufern meistens auch schon im Kaufvertrag irgendwas aufgeführt oder sowas. Ne? Oder man kann das dann entsprechend sehen, wie das dann eingepreist ist. Und dann habe ich noch einen ganz positiven Nebeneffekt, wenn ich nämlich das Ertragswertverfahren rechne. Anne, kommst du drauf, was das ist?
Der positive Nebeneffekt, möchtest du auf das Thema Kaufpreisteilung hinaus?
Genau, nämlich ich kann damit dann auch die Kaufpreisaufteilung nachweisen. Und es gibt aus Anfang Dezember ein sehr, sehr interessantes Urteil vom BfH. Und zwar ging es da um ein, also hat eigentlich gar nicht so sehr in der Sache was damit zu tun. Es ging nämlich um eine Immobilie, die denkmalgeschützt ist. Und da hatte die Klägerseite, also die Steuerpflichtigen, behauptet, der Bodenwert sei mit 0 Euro anzusetzen, weil das Grundstück ohne das Gebäude überhaupt gar nicht nutzbar ist, weil das Gebäude ja auf ewig da draufsteht und den Ertrag des Bodens, ich sag mal, blockiert. Deshalb hatten die gesagt, muss man da gar nicht irgendwie drauf anspringen. Und deshalb haben wir eine Kaufpreisaufteilung, 100% Gebäude, 0% Boden.
Boden.
Ahu. So. Und ursprünglich war es halt so, dass das Finanzamt 2,5% angesetzt hatte. Ja. Und also AFA. Mhm. Und dementsprechend von diesen 50, typischen 50 Jahren ausgegangen ist. Ne? Ja. So. Und jetzt ist halt die Frage, wie würdest du das sehen? Also was wäre jetzt deine Argumentation? Hat das Finanzamt recht oder nicht? Wie siehst du das? 40 aber Jahre Moment. Übrigens, ne? nicht 50 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, weil die 2,5 hast du ja bei den Denkmalgeschützten
genau.
mit drin. Ne?
Ja.
Also du meinst ja eher, ob der Steuerpflichtige Recht hat, indem er dann sagt, okay, ich gehe halt von einem Bodenanteil von 0 Euro aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das total vereinfacht jetzt sehe, aber ja, dieses Gebäude blockiert ja tatsächlich den Grund und Boden nicht, sondern kann ja natürlich auch revitalisiert und genutzt werden. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt irgendeine Zusatzinfo hier verschleudert habe. Also ich sehe es nicht so.
Wenn du ein Denkmalschutzobjekt bewertest, wir hatten ja neulich das Thema Denkmalschutz schon mal, da hatten wir das auch so ähnlich. Ja, also da hatten wir, glaube ich, auch über dieses Verfahren schon mal gesprochen. Gibst du dem aufstehenden Gebäude eine Restnutzungsdauer?
Ja.
Wie hoch ist die? Irgendwas zwischen 0 und 80 Jahren wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich.
Genau. So, und genau das hat der BfH auch gesagt, ne? Also natürlich hat ein Gebäude eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer.
Ja.
Und die Vorinstanz, also das Finanzgericht, hatte auch einen Sachverständigen beauftragt und der war auf 30 Jahre Restnutzungsdauer gekommen. So. Und da ist dann tatsächlich, und das ist das Interessante eigentlich an diesem Urteil, ist der BfH hingegangen, hat gesagt, das Finanzamt hat eigentlich nur einen Fehler gemacht. Und zwar, es hat die AFA bei 2,5% belassen. Nach dem Gutachten des Sachverständigen hätte es die AFA aber auf 3,3% wegen der 30 Jahre Restnutzungsdauer, die der Sachverständige angesetzt hat, hochnehmen müssen. So. Ja. Und da ging es in diesem Urteil, und deshalb ist das so interessant, ging es vor allem um die Anwendung des Ertragswertverfahrens. Ja, da hat man sich noch ein bisschen gestritten, ob allgemeines oder vereinfachtes Ertragswertverfahren, was ich einfach nicht verstanden habe, weil wenn man das sich genau anguckt, es ist ja nur eine Formelumstellung.
Mhm.
Ja, aber das nur mal so am Rande. Man kommt also eigentlich immer zu gleichen Verfahrensergebnissen. Und worum es aber eigentlich geht, ist, dass die Klägerseite behauptet hatte, dass das Ertragswertverfahren in dem Sinne nicht zulässig sei. Und das hatte der BfH schon mal entschieden, dass das zulässig ist und hat das jetzt noch mal bestärkt. Und hat im Zuge dessen als Ergebnis aus dem Ertragswertverfahren die AFA hochgesetzt. Jetzt kann man natürlich da quasi die Brücke zu schlagen und kann sagen, wenn der BfH die Methodik über das Ertragswertverfahren als geeignet dafür ansieht, die AFA des Gebäudes zu erhöhen, warum machen wir das denn nicht auch?
Ja.
Und das hat einfach den Nebeneffekt, dass sich dann natürlich auch die Aufteilung von Gebäude zu Boden kenne, ne, wenn ich über das Ertragswertverfahren gehe. Und das ist ein Punkt, wie wir quasi dieses Gutachten ja aufbauen. Im Prinzip ist es wie ein Vollgutachten, nur dass wir halt die behördlichen Auskünfte nicht einholen, sondern, also es sei denn, es ist wirklich was, also prägendes bekannt, sag ich jetzt mal, sondern eine Verdachtsprüfung machen, ja, dass wir die Lagebeschreibung und die Gebäudebeschreibung etwas ausführlicher auf das Thema Nutzungsdauer abstellen und dass wir natürlich noch die technischen und die rechtlichen Aspekte mit in die Gutachten reinbringen. So.
Mhm.
Und dann steht da oben drauf, ne, also Gutachten zum Nachweis der steuerlichen oder zur Ermittlung der steuerlichen Aspekte, ja, weil das ja auch eine Anforderung ist aus der Finanzverwaltung, dass diese Gutachten extra dafür sein müssen. Also das heißt, es muss auch drüber stehen, dass das ist. Man kann jetzt nicht einfach die Verkehrswertermittlung machen. Und wir gehen natürlich ein bisschen mehr darauf ein, auf das Thema Restnutzungsdauer. Und was ja vor allem tricky wird, ist ja, wenn du gemischt genutzte Objekte oder ganz gewerblich genutzte, also reine Bürogebäude zum Beispiel hast. Weil da kannst du ja über die Modernisierungstabelle nicht so ohne weiteres gehen, weil du ja in der Immo-Wert-V stehen hast, dass die Modernisierungspunkte für Wohngebäude gelten. Ne?
Hm.
Dementsprechend gelten sie halt nicht für Nicht-Wohngebäude. Und man kann das entsprechend dann verargumentieren und auch erläutern, wie man dann von der regulären Restnutzungsdauer abweicht, zum Beispiel.
Ja.
So, der einfachste Weg ist zum Beispiel, du hast ein Gebäude aus 1970, was nicht wesentlich modernisiert wurde. Dann ist der Nachweis ja relativ einfach, ohne dass du die Restnutzungsdauer modifizieren musst über irgendwelche Modernisierungspunkte.
Ja.
Und was ich in dem Zuge zum Beispiel total gerne mache, ist, ich suche gezielt nach vergleichbaren Objekten. Also wir haben in Hamburg zum Beispiel zwei große Bürogebäude, die nach 21 beziehungsweise 24 Jahren abgerissen wurden.
Mhm.
ja, weil sie nicht mehr zeitgemäß waren. Also das war genau auch der Wortlaut und weil eine Sanierung zu aufwendig war. Das war zum Beispiel so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich fokussiere mich da drauf. Ja.
Ja.
Und dann kommt man am Ende des Tages zu dem Ergebnis, dass man eigentlich eine runde Sache hat. Ne? Ich habe die Nutzungsdauer nachgewiesen, ich habe die Plausibilisierung über den Kaufpreis gemacht und ich habe sogar auch noch die AFA-Grundlage darüber geschaffen. Und das ist letzten Endes ein rundes Produkt, was auch aus meiner Sicht uns Sachverständigen und unserer Sachverständigenarbeit wieder ein Stück weit gerechter wird.
Ja, würdest du das überregional und ich will jetzt nicht sagen qualifikationsunabhängig, weil diejenigen, die das ja machen, sind ja wenigstens zertifiziert, so empfehlen?
Also es ist ja so, ich kann das immer nicht so genau sagen. Ich bin ja so ein bisschen der Meinung, also wenn man seine Zertifizierung hat und man hat die gerade bekommen und hat sich über Standardimmobilien zertifizieren lassen, dann sollte es, also sollte die, ich sag mal, fiskalische Wertermittlung im Großen und Ganzen nicht unbedingt das erste Ziel sein. Es ist natürlich so, dass diese Nutzungsdauergutachten gerade ja immer noch sehr gehypt werden, ja, auch wenn das ein bisschen besser geworden ist, finde ich. Und die Anfragen auch etwas seriöser sind. Aber das, also was viele nicht checken, ist, das ist halt keine Einbahnstraße, ja. Sondern die Finanzbehörden kommen ihr früher oder später auf dieses Gutachten gegebenenfalls dann nochmal zurück. Und das muss man auch einpreisen. Da muss man auch in der Lage sein, das Ganze entsprechend zu berücksichtigen und eventuell ältere Gutachten zu korrigieren. Weil was machst du denn? Du hast irgendwie 12 Jahre für irgendein Objekt angesetzt oder 15 Jahre oder vielleicht auch nur 10. Und das Finanzamt kommt genau mit dieser Argumentation um die Ecke und sagt, weisen Sie mir doch mal nach, dass mit der von Ihnen verkürzten Nutzungsdauer der Kaufpreis adäquat zu erzielen ist. Dann hast du im Prinzip nur noch zwei Determinanten, die dir überbleiben, der Liegenschaftszinssatz und der Rohertrag.
Mhm.
Na, oder der Ertrag an sich. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann kannst du diesen Nachweis nicht führen. Jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ob das irgendwie einen Einfluss auf den Kaufpreis hat oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind unter uns, ja, hört ja keiner zu.
Stimmt.
Ist schon so. Ne? Also ich kaufe ja nicht ein Haus mit einer typisierten Nutzungsdauer von 30, 40, 50 Jahren, von dem ich weiß, ich kann es nur noch 10 Jahre wirtschaftlich nutzen.
Ach, ich und ja zahle nicht den dementsprechenden Preis. Ja, das ist ja das Essentielle. Ja, genau. Vollkommen richtig. Ja. Ja, das wäre immer eine Frage, die ich auch gerade im Hinblick auf vergangenes Jahr habe. Es ist ja trotzdem so, dass die Restnutzungsdauer stichtagsbezogen logischerweise, weil irgendwann fahren wir ja dahin und gucken uns das an. Das heißt, zum jetzigen Tag, wir sind jetzt gerade hier, halte ich das Ganze so fest. So, das wäre mal interessant. Weißt du, jetzt sind wir ja in 2026, wenn ich den Ortstermin 2025 gemacht habe, im Dezember, am 30. Dezember, kann das auch rückwirkend dann tatsächlich auch schon für 25 verwendet werden, wenn es erst 26 zugeht?
Es ist doch vollkommen. Ja. Es ist doch egal, wann du den Ortstermin machst, weil du ja ohne Probleme einen zurückliegenden Wertermittlungsstichtag haben kannst. Und in der Regel ist ja der Wertermittlungsstichtag bei diesen Nutzungsdauergutachten ja immer das Datum des Kaufpreises.
Ja, ja, ja.
Sei denn, du hast die Dinger schon 10 Jahre im Bestand, ne? Dann musst du halt einen aktuellen, also dann gilt es immer für den letzten Veranlagungszeitraum. So. Und wenn du einen Steuerberater hast, kannst du, glaube ich, noch bis Mai deine 24er Erklärung abgeben. So, also 24 geht, 25 auf jeden Fall. Ne?
Ja.
24 wird jetzt eng, aber 25 geht ja auf jeden Fall. Und da kannst du das, da ist es ja egal, für welchen Zeitpunkt du das im Veranlagungszeitraum machst.
Okay. Wenn wir uns jetzt mal auf dieses jetzt angebrochene Jahr fokussieren, was glaubst du, werden wir im Laufe dieses Jahres zusätzlich für Herausforderungen hier bekommen? Nicht mal unbedingt in dieser Gutachtenart, sondern was ist so dein Feeling für 2026?
Also ich habe jetzt zum Ende des Jahres wahrgenommen, dass sich am Fördermarkt einiges tut. Also man hat ja jetzt auch diese KfW-Förderung irgendwie wieder eingeführt, habe ich irgendwie mitgekriegt, die man irgendwann mal ausgesetzt hatte mit der Begründung, man fördert was ohnehin schon irgendwie, ich sag mal, Mindeststandards sind in der Bauwirtschaft. Ja, also diese Kaffee-Förderprogramme. Ich bin da nicht mehr so drin in dem Thema.
Okay.
Und ich nehme wahr, dass das gerade wieder ein Thema wird, das Thema Förderung. Das könnte aus meiner Sicht einen kleinen Einfluss tatsächlich auf gewisse Objektklassen haben, ne? Weil man natürlich, wenn man entsprechende Fördermittel bekommt und die auch wirklich, ich sag mal, wenn das gut strukturierte Fördermittel sind, durchaus eine Rolle spielen. So, das ist ein Thema. Dann werden wir uns wahrscheinlich nochmal mit dem Thema Grundsteuer beschäftigen müssen in einigen Bundesländern, weil, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, am BFH liegt auch gerade ein Verfahren, da geht es darum, ob die Bodenrichtwerte für die Grundsteuer, so, ob die gerichtlich überprüfbar sind. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das sind ja die Bodenrichtwerte, also wenn man das jetzt mal in die Praxis überträgt, die aus den Gutachterausschüssen zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt kommen. Ne? Mhm. Und da muss man ehrlicherweise sagen, in vielen Bundesländern werden keine gesonderten Bodenrichtwerte in diesen Zeitpunkten für den Hauptfeststellungszeitpunkt festgelegt, sondern also weil das einfach nicht schaffbar ist teilweise, ne, das doppelt abzuleiten, werden dann halt diese Bodenrichtwerte auch übernommen. Und da weiß ich nicht, ob ich da die Nachtigall schon wieder trapsen höre, aber wenn ich mir denke, wenn dann diese Spezialisten vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg wieder um die Ecke kommen und wieder wissen, alles besser wissen als die Sachverständigen und dann möglicherweise sagen, nee, also hier der Bodenrichtwert für die Grundsteuer ist in der Form nicht richtig abgeleitet, weil nicht Immowert-V-konform. Weiß ich nicht, ob man da nicht sagen kann, ja, aber Moment mal, der ist ja genauso auch als normaler Bodenrichtwert abgeleitet worden. Ne? Das betrifft halt immer nur die Hauptfeststellungszeitpunkte, aber ist halt grundsätzlich ein Problem. So,
ja.
Und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie Bodenrichtwerte abgeleitet werden, dann weiß ich nicht, ob die so landläufig immer so ganz Immowert-V-konform abgeleitet werden, weil du ja das Problem hast, du hast in der Regel viel, viel mehr Bodenrichtwertzonen, als du Kaufpreise hast. Und die Kaufpreise sammeln sich quasi in Neubaugebieten oder in Oberzentren, klar, sodass du viele Bodenrichtwertzonen hast, wo du teilweise über Jahre keine reellen Kaufpreise hast. Und dann musst du sie in irgendeiner Form anpassen. Und da die Immowert-V sehr offen ist, was das Ganze angeht, weiß ich nicht, ob das eventuell noch dazu führt, dass wir da noch mal ein Problem kriegen. Ich höre ja gerne die Nachtigall trapsen, was sowas angeht. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Und bei allem anderen werden wir uns mal überraschen lassen. Also Fakt ist ja, eigentlich ist ja in jedem Jahr irgendwie immer was passiert, womit wir vorher nicht gerechnet haben. Und meistens ist da ja die Politik in Berlin ein bisschen unser heimlicher Auftraggeber, ne, wenn man so will.
Tatsächlich, ja. Naja, gut, dann bleibt es tatsächlich spannend. Wie gesagt, wir haben auch viel vor dieses Jahr, auch mit lieben Gästinnen und Gästen. Und nochmal ein Appell an alle da draußen, die auch mal Lust haben, sich hier zu Wort zu melden. Wahnsinnig gern. Wir freuen uns über Input, wir freuen uns über tolle Geschichten, über erfolgreiche Gründerstories. Ja. Jetzt wäre die Frage, was haben wir noch zu erzählen?
Ich würde vielleicht noch mal kurz den Aufruf machen, wenn jemand seine oder ihre Gründerstory mit uns teilen möchte, dann meldet euch doch einfach gerne, sonst werden wir jemanden herauspicken aus der Gruppe der Existenzgründenden. wer da Interesse hat oder vielleicht auch mal zu einem ganz anderen Thema mit uns im Podcast quatschen möchte, ihr seid ja immer alle herzlich eingeladen. Ihr dürft gerne zu uns kommen ins virtuelle Studio auf unser Sachverständigen-Sofa und mit uns über die Themen quasseln, die euch bewegen. Und ich finde, ich würde mir wünschen, wenn das mehr Leute machen würden. Ja, weil ich einfach ich zum Alleinunterhalter manchmal mutiere, habe ich so das Gefühl. Und ich würde mich gerne auch mal freuen. Und ich nehme da auch noch mal ganz speziell den Kollegen Tim Erbe mit ins Boot. Mhm. Der mir nämlich neulich geschrieben hat, wir sollten uns mal zu ein paar Themen austauschen, weil wir da vielleicht unterschiedlicher Meinung haben. Und ich denke mir, also das können wir ja gerne, diese Diskussion ist ja immer total bereichert. Ne? Ich schätze ja Tim total, das ist ja ein richtig guter Typ, der richtig viel Ahnung hat. Und vielleicht ist es auch mal schön für andere zu sehen, warum es sein kann in der Immobilienbewertung, dass zwei Leute unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem Recht haben.
Das stimmt. Das wäre ja auch ansonsten sehr, sehr schwierig, wenn wir alle die gleiche Meinung vertreten würden tatsächlich. Sonst gäbe es ja viele Ursächlichkeiten gar nicht, wo man sich dann miteinander auseinandersetzen muss, ja. Okay, ich habe den Appell verstanden. Lieber Tim, wenn du das hörst, ich melde mich bei dir. Ja, ihr Lieben, kommt gut in dieses Jahr. Bleibt gesund. Alles, was mit dazu gehört. Ja. Fahrt vorsichtig, wenn ihr das im Auto hört. Wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit euch auf unserem Sachverständigen-Sofa. Und bis dahin, geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ciao.
Ciao.